Liebe Gemeinde, ich musste wirklich schmunzeln, wenn ich sogar laut lachen, eben in meiner Kirchenbank, Sie werden gleich mit mir lachen, nicht nur über den Pfarrerwitz, sondern über auch das, was ich danach zu sagen habe. An so einem Pfingstfeiertag, einem großen Feiertag im Kirchenjahr, da passt natürlich diese Begebenheit, die wirklich passiert ist übrigens, dass ein Pfarrer in seiner Gemeinde dann auch sehr nah wohnte, Pfarrhaus und Kirche nah beisammen. Und wie am Pfingstfest, das ja auch hier in unserem Text so steht, ein Sturm, ein Brausen. Wir freuen uns heute Morgen über den Wind, weil wir in den Nachrichten gehört haben, das könnte der Grund sein, warum es vielleicht nicht regnen wird. Wind wird die Gewitter vorbeigehen lassen. Aber dieser Pfarrer hat eine Klage gehabt über Wind, denn er hat also erlebt, dass er vom Pfarrhaus zum Predigen ging und hatte sein Manuskript auf schönen Zetteln und ein Windstoß fegte sie ihm aus der Hand und ein Hund fraß alle Zettel auf. Er ging auf die Kanzel und gestand der Gemeinde, tut mir leid, ein Hund hat eben mein ganzes Konzept aufgefressen. Ich muss mich heute ausnahmsweise einmal auf den Heiligen Geist ganz allein verlassen. Nächste Woche werde ich Ihnen wieder was Anständiges bieten. Mal sehen, ob Sie auch noch lachen, wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass ich meine Predigt im Haus Jona habe liegen lassen, auf der Kanzel. Das ist gut. Und ich bin nun ausnahmsweise auch einmal ganz auf den Heiligen Geist angewiesen. Morgen ist mein Kollege dran, nächste Woche werde ich Ihnen wieder was Anständiges bieten. Gut, mal sehen, wie viel hängen geblieben ist. Das ist ja das Gute an dieser Regelung in unserer Kirchengemeinde, dass man erst Haus Jona hat und dann hier. Da wird schon also jetzt ein gutes Gedächtnistraining einsetzen. Wir lesen, was damals geschah. Wie hier, als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer. Also nicht Feuer, sondern wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Und als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen, wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind sie nicht alle, die da reden, aus Galiläa? Und wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parder, Meder, Elamiter, wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien. Phrygien, Pamphylien, Ägypten, der Gegend von Kyrene in Libyen, Einwanderer aus Rom, Juden, Judengenossen, Kreter, Araber. Wie hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden? Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Und da trat Petrus auf und erhob seine Stimme und sagt, ihr Juden und liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Die sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist erst die dritte Stunde am Tag, das ist 9 Uhr gewesen. Sondern das ist, was durch den Propheten gesagt worden ist. Es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und dann erzählt er von Jesus Christus und er sagt, Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Jesus ist auferstanden. Und diesen, da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Seitdem ist die Möglichkeit, voll Heiligen Geistes zu werden. Nächsten Sonntag, Trinitatis, wenn man das Kirchenjahr auf einem halbkreisförmigen Bogen aufzeichnet und vom ersten Advent angeht bis zum Ewigkeitssonntag auf diesem Bogen, dann ist das Fest Trinitatis am kommenden Sonntag im Zenit in der Höhe. Und als Wortspiel haben wir hier schon mal gesagt, das kann bedeuten, es ist zu hoch. Es ist auch mir zu hoch. Vielen ist aber schon auf Pfingsten zu hoch. Und gestern hoffentlich war es heiliger Zorn, der mich und Sie dann vielleicht auch trieb. Gestern war es schrecklich zu lesen in der Offenbach-Post, wie Autoren, wie ein Journalist über ein neues Buch, über Jesus von Nazareth, von zwei modernen Theologen, das erzählte, dass es gar nicht wichtig wäre in der Offenbach-Post, in der Pfingstbeilage, dass das alles so geschehen ist, wie es hier steht. Der alte Versuch der modernen Theologie, die Bedeutung dessen, was hier geschieht, aufrechtzuerhalten ohne die Tatsache. Erst wollte ich darüber predigen, ich lasse es aber, weil das ist nicht richtig. Es ist besser, wir machen das in einem neuen Versuch der Erklärung noch einmal, was ist eigentlich moderne Theologie und was unterscheidet auch gerade unsere Gemeinde von dieser Strömung, von der man in der Ausbildung in unseren theologischen Universitäten viel hören kann. Ich habe dann die Briefträgerin, die ich gerade drüben auf der anderen Straßenseite kommen sah, mal angesprochen und habe ihr die Post persönlich entgegengenommen und habe gesagt, wissen Sie eigentlich, was morgen ist, Pfingsten? Nö, sagt sie, sie strahlt immer so, sie ist ein richtig fröhlicher Mensch. Aber sie wusste es wirklich nicht. Sag ich, wissen Sie es wirklich nicht? Nein, Pfingsten, keine Ahnung. Das ist vielleicht das Fest im Kirchenjahr, wovon die Menschen am allerwenigsten verstehen. Und zugeben möchte ich, einiges davon kann ich auch verstehen. Vater und Sohn, das bin ich inzwischen selbst. Ich bin ein Sohn, ich bin aber selber auch Vater geworden. Ich weiß also, was ein Vater ist. Was ein Sohn ist. Ich kann was mit dem himmlischen Vater, ich kann was mit Jesus Christus anfangen, aber Heiliger Geist? Es ist also deswegen auch bestimmt so, dass ich in meiner theologischen Ausbildung nicht sehr viel darüber gelernt habe. Und es ist vielleicht auch gar nicht die Aufgabe. Die Theologie hat eigentlich mehr die Aufgabe, dass menschliche Reden von Gott, die menschlichen Meinungen über Gottes Dinge zu beurteilen und zu unterscheiden und wenn es nicht mit der Bibel übereinstimmt, eigentlich dann auch auszusondern. Das ist eigentlich die Aufgabe der Theologie und das ist deswegen ist es gerade so traurig gewesen, gestern in der Zeitung davon zu lesen, wie gerade menschliche Meinungen über das, was hier in der Bibel steht, dann in die Presse gelangen und ich hoffe, es gibt einige Leserbriefe. Vorne drauf das ganze Bild mit den schönen Blumen, die da blühen, das sagt mehr über den Heiligen Geist aus, glaube ich, dieses eine Foto, als der Text, der quasi ein geistliches Wort zu Pfingsten sein sollte. Jesus Christus hat seine Jünger gebeten zu warten. Das ist sehr wichtig. Das heißt, wenn es um den Heiligen Geist geht, dann können wir nicht dadurch, dass wir mediale Techniken, okkulte Praktiken oder irgendetwas anwenden, mittels dessen wir zu einer übernatürlichen Welt durchstoßen und uns nun geistliche, spirituelle, übernatürliche Dinge zugänglich werden. Das ist nicht der Weg. Wir sollen warten, bis Gott kommt. Zu dem Zeitpunkt, den er sich ausgedacht hat, im Rahmen seiner heilsgeschichtlichen Vorstellungen. Und so ist es auch gewesen. Die Jünger haben den Auftrag, dieses große Werk zu vollbringen, Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes zu sein und Zeugen bis an die Enden der Erde. Sie haben den Auftrag nicht bekommen, ohne dass Jesus ihnen nicht seine Kraft und seine Ermöglichung dazu verheißen hätte. Ihr werdet wartet in Jerusalem, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Ich hatte ein Taufgespräch, es war sehr lustig, weil ich das erste Mal in meiner Laufbahn dann gehört habe, wie man das Glaubensbekenntnis falsch verstehen kann. Ich glaube an den Heiligen Geist, haben wir eben gesprochen. Und dann heißt es ja, die heilige christliche Kirche. Nach deutscher Grammatik kann man das wirklich so verstehen, dass das gemeint wäre, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Es waren sehr katholisch-kritische Eltern von einem Täufling, die sagten mir, also das finde ich überhaupt nicht gut, ich glaube doch nicht an die Kirche, ich glaube an Gott. Dann habe ich erst mal gemerkt, wie man das falsch verstehen kann. Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Aber gemeint ist ja, das ist deutsche Sprache, ich glaube an Gott den Vater, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an den Heiligen Geist, und dann kommt alles, was er tut. Dann kommt alles, was diese drei Personen der Dreieinigkeit Gottes tun, wofür sie verantwortlich sind. Der Vater, der Schöpfer, Jesus, der Erlöser, und der Heilige Geist, der die Kirche gründet und der es möglich macht, in Gemeinschaft miteinander zu leben. Es gibt viele Leute, die in Kommunitäten leben und in christlichen Gemeinschaften und Kommunitäten und Fellowships und Wohngemeinschaften, Klöstern, es gibt auch evangelische Klöster, und das Zusammenleben proben. Und es soll an diesen Stellen, wie in der Lokalgemeinde auch, nur noch viel intensiver, wo man auch den Tag zusammen mit Gebeten und bestimmten Zeiten zusammen verbringt und sich noch viel intensiver miteinander befasst, sollen Impulse ausgehen, wie Gemeinschaft in unserer heutigen Zeit möglich ist. Und es ist interessant, was alle diese Leute sagen, was Francis Schaeffer von La Brie sagt, was Horst Klaus Hoffmann von der Offensive junger Christen in Reichelsheim, hier in der Nähe von uns im Odenwald, sagt. Er sagt, Gemeinschaft ist nicht nur schwer, Gemeinschaft ist unmöglich. Gemeinschaft ist unmöglich. Wir sehen es an unseren Ehen in unserem Jahrtausend. Und ich komme gerade hier auf die Kanzel mit einer Nachricht aus den vergangenen Tagen. Jemand, der mit mir in Göttingen zusammen Theologie studiert hat. Ein ganz frommer, bibelgläubiger, treuer, bekenntnisgebundener Christ. Mit einem anderen hätte ich vielleicht auch nicht so gern da zusammen gewohnt als Theologiestudent. Wir haben zusammen bis in die Nächte diskutiert, wir haben zusammen gelebt, wir haben zusammen studiert. Und ich rufe mal wieder so an und höre von seiner Frau, die Nummer stimmt nicht mehr. 5 Kinder, das letzte Kind ist erst 1 Jahr alt und er ist mit einer anderen Frau weg, musste die Gemeinde dann auch verlassen. Jemand, einer von meinen Freunden, dem ich es auch wieder mal nicht zugetraut hätte. Das Interessante ist, nach außen hin alles in Ordnung. Bekenntnisgebunden, bekenntnistreu. Wahrscheinlich ist er auch mit seinem Tempus sehr gut umgegangen. Hat alles so geschafft. Aber ganz innen drin. Und das ist eine der Auswirkungen, die Kraft des Heiligen Geistes bedeutet. Heiliger Geist bedeutet die Kraft in mir, der Sünde zu widerstehen. Daran können Sie erkennen, dass Sie ihn haben. Es, der in euch ist, ist stärker als der in der Welt ist. Es war ganz seltsam. Es gibt ganz verschiedene Erlebnisse in unserem Leben. Bei mir war das so, ich erlebte das erste Mal, dass mir das aufging, als ich mit meinem Vater an einer Ampel in einer Wiesbadener Kreuzung war. Ich weiß es noch heute noch. Da gab mir Gott die Bedeutung dieses Wortes, der in euch ist, ist stärker als der in der Welt ist. Und aus mir wurde nach und nach ein Mensch, als ich das mit 16, 17 Jahren anfing zu erfassen, Stück für Stück, der durch die Stadt gehen konnte Und nicht mehr alles stürmte nur über ihn hinein und über ihn ein und ich war völlig geprägt und beeinflusst und manipuliert was dem, was mir begegnete, sondern von mir ging auch etwas aus. Der in euch ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Der Heilige Geist ermöglicht also in erster Linie erst einmal diese Gemeinschaft mit Gott, dass die in Ordnung kommt. Wir hören hier, dass als der Heilige Geist kam, er setzte sich auf einen jeden und sie lobten. Sie lobten Gott. Der Heilige Geist bewirkt also als zweites, dass wir Gott loben können. Das Interessante dabei ist, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, nicht immer, dass es alles gleich die Verhältnisse geändert werden, dass die Umstände geändert werden, aber dass es zu einer Begründung in mir kommt, die mich Gott loben lässt. Nicht erst alles muss anders sein, bevor ich Gott loben kann, sondern der Heilige Geist gibt mir Gründe in mir, die mich Gott loben lassen, trotz allem um mich herum. Deswegen können wir auch heute, trotzdem wir von Schwierigkeiten in unserer Gemeinde wissen, wieso sollten sie auch nicht da sein, trotzdem ein fröhliches Gemeindefest feiern. Weil es einfach wahr ist, dass Gott lobenswert ist und weil es wahr ist, dass es Gründe zur Freude gibt. Und das kann man ganz ungeheuchelt tun. Der Heilige Geist ermöglicht also in erster Linie die Gemeinschaft mit Gott und die führt uns dazu, dass wir anfangen, Gott zu loben. Ich weiß, von was ich hier rede, denn ich komme sehr viel rum in Häuser, gerade die letzten Wochen wieder 4, 5 Taufgespräche, Trauergespräche. Und es ist sehr viel Klage da. Es fällt uns sehr leicht, die Gründe zum Klagen zu finden und zum Jammern. Aber dass der Heilige Geist, dass das in uns Gründe zum Loben und zum Danken geben, das muss vom Geist Gottes begründet sein. Man sieht es manchmal, es muss übernatürlich begründet sein. Weil sonst, wo wären die Gründe dafür da zu sehen? Was sehen wir für Gründe ohne das? Aber der Heilige Geist in uns kann das bewirken. Nicht einmal, dass sich in mir selber alles gleich ändert, in meinem Leben alles anders wird, schon gar nicht in meinen Lebensumständen oder in unseren Gemeinden oder in der Welt. Aber mittendrin, Gottes Lob fängt an. Und Luther hat mal gesagt, das ist eigentlich das, wozu Christen da sind. Gott loben ist unser Amt. Vergebung der Sünden. Wie als wenn im Glaubensbekenntnis direkt nach der Betonung von Kirche und Gemeinschaft das genannt werden muss, ohne dass Gemeinschaft nicht möglich ist. Vergebung der Sünden. Ich glaube, manche Schwierigkeiten untereinander wären lange nicht so groß, wenn man wüsste, wer man selber ist. Wenn hier jemand in der Kirche heute Morgen sitzt, der nicht weiß, er ist ein Sünder, hat die Strafe Gottes verdient. Dem ist wenig zu helfen. In die Kirchenbank gehören nur Sünder. Das Schreckliche ist, dass wir manchmal als Kirche oder als Gemeinden etwas auszustrahlen scheinen, das genau das Gegenteil ist. Und es gibt auch das, dass man interessanterweise hört, warum man nicht in die Kirche geht, ist, naja, dazu bin ich nicht gut genug oder so. Seltsam, wie das manchmal umgedreht werden konnte im Lauf der Kirchengeschichte. Dabei liebt Gott die Sünder und Gott ist traurig, dass es nur noch so wenig Sünder in unserer Gesellschaft gibt. Weil er die Lösung des Problems ja hat. Schlimm wäre es, wenn er sie nicht hätte, natürlich. Dann müsste man vielleicht Gründe suchen, das alles in sich zu verleugnen, aber so ist es ja nicht. Wir können dazu stehen, endlich, weil Gott auch die Lösung anbietet. Es gibt Vergebung. Das ist nicht in jeder Religion so. Fliegen Sie nach Kalkutta, da sterben heute noch in der Seitengasse mit dem Kopf nach unten Frauen in der Gosse bis zum allerletzten Atemzug und werden von Leuten, die 3, 4 Meter davon weit wohnen, nicht weggetragen, weil die Bewohner denken, ich darf da auf keinen Fall eingreifen, die hat ihr Karma abzubüßen, ihr Schicksalsrat und sie büßt in dem Moment, was sie gerade erlebt, dass sie da liegt. Deswegen helfen ist falsch. Oder was wir für Hilfe halten, ist in diesem System, religiösen System, keine Hilfe. So verschieden können Dinge beurteilt werden. Aber der Heilige Geist hilft uns, das ist die Prägung aus unserem christlichen Abendland, helfen ist richtig. Weil diese Welt ist nicht mehr die Welt, wie Gott sie gewollt hat. Und deswegen ist unser Zorn, wenn er hoffentlich ein heiliger Zorn ist, gegen die Missstände, dann auch berechtigt. Und wir wissen, wenn wir zornig sind auf diese Missstände in dieser Welt, auf die Missstände in unseren Gemeinden, auf die Missstände in unserer Theologie, dann ist echter heiliger Zorn möglich, weil es ein Zorn ist, der auch Jesus bewegt hat, den auch Gott bewegt hat, als er das sah, was daraus wurde, was er sich ganz anders gedacht hat. Und so leben wir alle in der Spannung. Und wir sind aus dieser Spannung nicht entlassen, bis wir im Himmel sind. Dass wir zwar wissen dürfen, alles ist gut. Alles ist gut. Es gibt überhaupt nichts Böses. In der Kirche ist Sünde überhaupt kein Thema. Wir haben mit Sünde überhaupt nichts zu tun, weil Gott hat mit Sünde auch nichts zu tun. Das interessiert uns überhaupt nicht. Das ist nur leider, leider ein Thema, weil die Welt nicht mehr so ist, wie Gott sie geschaffen hat. Aber Gott hat sie nicht sich selbst überlassen und hat gesagt, nun geht auch da drin Elend zugrunde, wie diese Frau in der Gosse in der Seitenstraße in Kalkutta, sondern er ist aus seinem Palast, er ist aus seiner Herrlichkeit herabgestiegen und hat sich zum Bettler gemacht, hat sich mit uns solidarisch erklärt, schlüpft uns unter die Haut und leidet, was wir leiden und macht Minus aus Minus und Minus Plus. Und nimmt das auf mich und hat uns so lieb, dass er es nicht ertragen kann, dass wir die Strafe dafür, was wir verdient hätten, selber auf uns nehmen und nimmt sie auf sich und macht uns frei. Und wenn die Jünger geistliche Menschen gewesen sind, Jesus wusste, dass ihnen das noch fehlt, dann hätten sie verstanden, dass er sagte, jetzt gehe ich zum Vater, aber ich lasse euch trotzdem nicht allein. Und sie waren traurig. Und er hat ihnen schon angekündigt, das ist, wenn ihr verstehen würdet, das Beste, was euch geschehen kann. Wenn ihr den geistlichen Durchblick hättet, dann wüsstet ihr, was jetzt passiert. Ich gehe zurück zum himmlischen Vater und die Innewohnung des Heiligen Geistes in mir, der Person, um die sich 3 Jahre lang so viel gedreht hat in Galiläa, die wird nun auch möglich in euch. Der Geist wird ausgegossen werden in euer Herz und ihr werdet die Kraft bekommen, Zeugen zu sein, nicht nur hier in eurer Umgebung, sondern bis an die Enden der Erde. Und wenn etwas die Fähigkeit ist, die der Heilige Geist in uns bewirken kann, dann das, dass die Selbstumdrehung aufhört und dass wir größere Ziele gesteckt bekommen, als wir sie so selber haben für unser Leben, dass Gott unseren Horizont weitet und dass wir endlich etwas finden, was so groß ist, dass es sich für uns lohnt, dafür sich ganz einzusetzen. Und das ist das, die Verbreitung der Nachricht, der guten Nachricht von Jesus Christus. Jesus sagt, er wird es von Gott nehmen, von mir nehmen und er wird es in euch erklären und zum Verstehen bringen und er wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe, er wird euch in alle Wahrheit leiten, er wird euch Horizonte auftun und ihr werdet Menschen auch fischen, so wie ihr selber eure Fische gefischt habt und werdet sie in dieses Netz einbringen können. Wir haben das hier als ein Zeichen auch unserer Gemeinde vor dem Altar hängen. Menschenfischer sein. Dafür sind wir da. Wir sind nicht dafür da, dass wir uns selber nur am Heiligen Geist erfreuen und Loblieder singen, sondern dass der Heilige Geist wie dieser Wind und dieser Sturm, der damals das Haus erfüllte, durch unser Haus weht und durch uns hindurch noch weiter weht in die Welt hinein. Und deswegen ist das wirklich eine Festpredigt. An diesem Festtag, weil seit 2000 Jahren geht das durch die Welt und niemand hat es aufhalten können und niemand hat diesen Wind und diesen Sturm und dieses Feuer und dieses Wasser aufhalten können. Wenn wir mal nach Symbolen für den Heiligen Geist in der Bibel forschen, werden wir merken sehr schnell, Wind, Wasser, Feuer, die kommen da alle vor. Und es ist interessant, weil alles drei sind Dinge, die man nicht aufhalten kann. Wind kann man nicht aufhalten, Wind ist unverfügbar. Der will weiter wehen. Wasser kann man nicht aufhalten, das will weiter fließen. Feuer kann man nicht aufhalten, das will weiter brennen. Und genauso will der Heilige Geist durch uns wehen, aber durch uns hindurch weiter wehen. In neue Gebiete hinein, die uns Gott zeigt, wo er durch uns Auswirkungen haben will. Und er will, dass weiter fließt, was uns geschenkt ist. Ich bin wie ein Gefäß, das der Heilige Geist erfüllt, aber dann soll es überlaufen. Das ist auch für mich nur das Allerbeste, weil ich bleibe dann nicht abgestandenes Wasser. Und das, was uns auch in unserer Gemeinde helfen kann, ist, dass wir wieder zum neuen Dienst am Kunden kommen. Dafür ist die Firma Kirche da, für den Dienst am Kunden, dass wir aufhören, um uns selber zu kreisen, dass wir neue Ziele haben und neue Menschen erreichen. Dann ist das selber wie frisches Wasser und um sich selber kreisen ist oft abgestanden. Das Feuer, das wir oft gleichsetzen mit Begeisterung, das wir erkennen, das ist doch etwas ganz Großartiges, etwas ganz Außergewöhnliches, das gefunden zu haben, wonach so viele Menschen sich sehnen, die Wahrheit. Sicher, wir leben in einer Zeit, in der Postmoderne, wo die Menschen nicht mehr glauben, dass es sowas gibt, Wahrheit. Und doch müssen wir dann erklären, das, was wir meinen, wenn wir von Wahrheit sprechen, der Weg, die Wahrheit, das Leben, das ist nicht eine persönliche Wahrheit, die für mich gilt und für dich gilt dann eben was anderes, sondern wir müssen uns dann die Mühe machen zu erklären, was wir meinen, ist wahre Wahrheit. Ist diese Wahrheit, die antithetisch ist, im Unterschied zu dem, was nicht wahr ist. Und nicht einfach nur Beliebigkeit. Und so, wie damals, dürfen auch wir es heutzutage erleben, wenn wir in dieser Vollmacht des Heiligen Geistes aufbrechen, dass das diese Reaktion hat wie in der ersten Gemeinde. Als sie das alles hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sprach, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Deswegen habe ich selber manchmal Angst, um den Heiligen Geist zu bitten, weil ich weiß ganz genau, was dann passiert. Wenn der Heilige Geist kommt, dann gehen alle anderen Geister. Dann müssen die anderen Geister das Haus verlassen. Wie dramatisch das ist, das können Sie mal lesen, wenn Sie die Evangelien durchlesen. Und die Geister, die Dämonen, die die Menschen besetzt hielten, wussten, jetzt kommt der Stärkere, der sein Haus wieder einnimmt. Denn wir gehören Gott, wir sollen ein Tempel des Heiligen Geistes sein und nicht durch andere Geister bewohnt sein. Und jetzt kommt der Stärkere und wir müssen weichen. Und wie dramatisch das ist, das müssen Sie mal lesen. Die haben geschrien und gebettelt, lass uns in Ruhe, lass uns in Ruhe. Und Jesus blieb hart und sagt, raus, dieser Mensch soll wieder ein Mensch werden, der zu seiner Bestimmung zurückführt, ein Mensch unter Gottes Herrschaft zu sein. Und das bedeutet Freiheit und nicht Knechtschaft, wie es bei euch aussieht, den von Dämonen geknechteten Menschen. Gefesselt an Süchte, an Bindungen, viele heimlich. Und doch vor Gott alles offenbar. Und dann müssen sie weichen und raus und der Mensch wird wieder ein Mensch, ein menschlicher Mensch. Christsein heißt ja nicht irgend so ein heiliger, komischer, frommer sein, wo man dann auch noch einen Heiligenschein sieht oder sowas. Wir haben schon sehr schöne Pantomimen in unserem bunten Programm, wie wir es auch heute ab 14 Uhr haben werden, schon mal erlebt, wo das karikiert wird. Es gibt viel Scheinheiligkeit. Echte Heiligkeit, denke ich, kennzeichnet sich dadurch, dass wir nach und nach immer mehr ein menschlicher Mensch werden. Jesus wollte uns zu Menschen machen. Und das Unmenschliche in uns töten. Vergebung der Sünden wird dann möglich, weil ich weiß, ich habe sowieso nichts zu verlieren. Ich bin ein Sünder, der das alles nicht verdient hat. Aber Gott kann mich Kraft seines Geistes nach und nach zu einem menschlichen Menschen machen. Dann Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Das ist diese neue Lebensqualität, die bedeutet, ich weiß, wohin ich gehe. Und wenn alle Beziehungen abbrechen, diese eine Beziehung, die wird mir durch die Kraft des Heiligen Geistes erhalten bleiben. Ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Ich bin die Auferstehung und das Leben, hat Jesus gesagt. Wer an mich glaubt, wer diese Verbindung durch den Heiligen Geist mit mir hält, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Weil Geist ist Geist. Erde zu Erde, Asche zu Asche und Staub zu Staub. Aber der Geist wird nicht vernichtet. Und Jesus legte seinen Geist damals in Gottes Hand und sagte, ich lege meinen Geist in deine Hand. Und er erlebte die Auferstehung. So dürfen auch wir es glauben. Und so haben wir uns mit ein paar Gedanken splittern einmal diesen kleinen Abschnitt dessen, was im Glaubensbekenntnis vom Heiligen Geist bekannt wird und was wir bekennen, Sonntag für Sonntag neu vergegenwärtigt. Und ich wünsche uns, dass wir anfangen können und weitermachen können, damit natürlicher davon zu sprechen, ohne Scham, dass wir gemeinsam auf der Suche sind, wie wir eine Kirche sein können, bleiben können und werden können, in der Kraft des Heiligen Geistes, dass Gott uns zeigen kann, was für unsere Zeit, für unsere Gesellschaft, für unsere Umgebung nötig ist, zu tun. Dazu müssen wir wie die Jünger bleiben, beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet und manchmal auch eben warten, bis Gott handelt und nicht selber sich berufen, sondern sich von Gott berufen lassen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.